Ja, ich möchte gerade zum Anfang noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir jetzt dürfen, dein Wort aufgeschlagen haben. Und jedes Mal, wenn wir dein Wort aufschlagen, wenn wir mit aufrichtigem, suchendem Herz kommen zu dir in deinem Wort, dann dürfen wir ganz sicher sein, dass du reden willst, dass du uns sättigen, nähren mit deinem Wort, dass du uns mehr und mehr aufschliessen, Erkenntnis schenken, wo unser Herz verändert, nicht nur unser Verstand füllt, unser Intellekt erfrischt, sondern wo unser Herz verändert. Danke, Herr, dass wir heute Morgen dürfen auch wieder weiterfahren in diesem Thema, was es heisst, dich zu lieben. Tatsache, dass wir dich dürfen lieben, Herr. Ich möchte dir ganz herzlich danken, Herr, dass wir nicht mehr die Sünde lieben müssen, dass wir nicht mehr die Finsternis lieben müssen. Die Welt, die so vergänglich ist, das, was im Nu wird vergehen, müssen lieben. Oder sogar der Fürst von dieser Welt und seine Machenschaften, Herr. Dass wir die dürfen lieben von ganzem Herzen. Danke, Herr Jesus, für das grosse Vorrecht. Amen. 2. Korinther 11, der zweite Teil zum Thema: Wem gehört das Herz der Braut? Und damit: Wem gehört unser Herz, mein Herz? Wenn wir wiedergeborene Kinder Gottes sind, ist das die Frage heute Morgen. Wem gehört wirklich mein Herz? Die beiden Korintherbriefe haben ja sehr große Bedeutung für uns, die wir heute in dieser Zeit leben, hier im Westen ganz speziell, denke ich. Ich hoffe, dass wir das realisiert haben. Warum ist das so, dass die beiden Korintherbriefe gerade für uns so bedeutungsvoll sind? Was ist denn so ganz anders, wenn wir die Korintherbriefe vergleichen, zum Beispiel mit den Briefen an die Thessalonicher oder an die Philipper, an den Philipperbrief oder auch die Petrusbriefe oder auch das Schreiben an die Gemeinde in Smyrna? Was ist so ganz anders in den Korintherbriefen? Es fällt einem sofort auf, wenn man es eben mit diesen anderen Briefen vergleicht, dass wir kaum etwas davon lesen, dass die Korinther durch Verfolgung oder durch Bedrängnis von außen gehen mussten, dass sie äußere Verfolgung und Demütigungen durchleben mussten. Vielmehr, lesen wir, waren sie fleischlich gesinnt, aufgeblasen, von sich selbst überzeugt. Und sie lebten inmitten einer moralisch verdorbenen Stadt. Sie lebten in relativer Sicherheit, da können wir davon ausgehen. Sie lebten im Wohlstand. In 1. Korinther 1 sagt ja Paulus ihnen: Ihr seid in allem reich gemacht. Keinen Mangel habt ihr. Natürlich hat er da auch die geistlichen Dinge gemeint, die Geistesgaben ganz konkret. Aber ich bin mir sicher, er hat auch das Materielle gemeint. Keinen Mangel, in allem reich gemacht. Entspricht dies nicht sehr genau unserer Situation, in der wir leben? Nur, dass es bei uns noch ausgeprägter ist. So dass hier, wo wir leben, dass unser christliches, in Anführungszeichen, Umfeld mit einem einzigen Wort treffend charakterisiert werden kann. Hat jemand einen Vorschlag? Mit welchem Wort können wir unsere Zeit, unser christliches Umfeld mit einem einzigen Wort formulieren oder zusammenfassen?
Verführung.
Ja, das wird alles in diesem Wort enthalten sein.
Scheinheilig.
Sehr, auch das sehr stark, ja. Es ist auch das. Es ist der Name einer Stadt. Laodicea. In diesem Wort fassen wir unsere Situation, unser geistliches Umfeld. Wir können es nicht treffender zusammenfassen als in dem Ausdruck Laodicea. Und Korinth hat nun einfach mit Laodicea sehr viel zu tun. Es war die Vorstufe zu Laodicea. Es war noch nicht Laodicea, Korinth. Aber es war die Vorstufe. Es war bei weitem auch nicht Smyrna, Korinth. Weit weg. Viel, viel näher schon war es bei Laodicea. Und dort, wo wir heute angelangt sind, das ist Laodicea in Reinkultur. Thessalonich, Philippi, Smyrna. Sie haben Angriffe, Entbehrung, Nöte, Demütigungen, Bedrängnisse, Verfolgungen erlitten. Und diese Dinge, auf was wirken sie? Diese Dinge wirken alle auf unser Herz. Die formen unsere Herzenshaltung. Die fordern uns heraus. Die offenbaren das Echte vom Unechten. Auf der anderen Seite die Halbherzigkeit, Unechtheit, heuchlerische Frömmigkeit werden eben schnell offenbar unter Verfolgung und Bedrängnis des Glaubens von außen. Schnell würden wir das erleben. Was das sich trennt, was echt und unecht ist. Dass das, was nur seine religiösen Bedürfnisse befriedigen will. Und nicht mehr, ja nicht mehr, sondern mein eigenes Leben daneben leben, würde sich sofort scheiden von dem Echten. Wenn wir in einer Situation wären, wie Smyrna war. Und deshalb fordert Paulus in diesen Korintherbriefen auch so oft unser Herz heraus mit all den Themen, die er anspricht. Ich hoffe, dass ein oder andere vielleicht zwischendurch wieder zurückblättert, auch in den ersten Korintherbrief. Was haben wir jetzt alles für Themen gehört aus dem Wort? Und da merken wir, es geht immer ganz stark um unser Herz, um unsere Herzenshaltung. Das Wort Gottes, es fordert uns heraus. Uns Gläubige hier, jetzt, im Jahr 2016. Es fordert uns heraus, unser Herz von ihm prüfen zu lassen. Kein Wunder, hört Paulus mit dem auf, am Ende dieser zwei Briefe. Wenn wir lesen im Kapitel 13, 2. Korinther 13, Vers 5. Schon erstaunlich, nach so vielen Kapiteln, fast beim letzten Vers, sagt Paulus den Korinthern so etwas. Er sagt ihnen, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Ist das nicht erstaunlich? Wenn er das jetzt ganz am Anfang gesagt hätte, aber nach all diesen Themen, Nach diesem Kämpfen und Ringen um die Herzen der Korinther sagt er fast am Schluss: Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Das hat mich tief beeindruckt. Als Zusammenfassung, als Quintessenz von dem, was er weitergegeben hat. Prüft euch selbst, ob ihr wirklich im Glauben seid. Woran hängt wirklich mein Herz? Wem gehört wirklich mein Herz? Es ist die alles entscheidende Frage an jedes, an jeden von uns. Wen oder was liebst du? Und zwar mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Es gibt nichts anderes, was die Bibel noch aufzählen könnte, um uns zu zeigen, was sie meint. Wen liebst du so? Wen? Ist er es, der Herr Jesus Christus und damit sein Wort, seine Gebote, sein Leib, die Ortsgemeinde? Wie wir ja schon oft jetzt in der letzten Zeit gesagt haben, der Herr Jesus will nicht erzwungenen oder gespielten Gehorsam. Das ist seiner nicht würdig, seiner nicht wert. Er will keine Nachfolger, die mit Murren und Skepsis nachfolgen. Er will auch keine Glieder an seinem Leib in der Gemeinde, die eigentlich keine Glieder da sein wollen in dieser Gemeinde. Darum ist es das oberste Ziel der Korintherbriefe, unsere Herzen ganz für ihn, den Bräutigam, zu gewinnen. Und darum müssen wir hier und heute jetzt dringend unser Herz prüfen, unsere Haltung. Und vergessen wir nicht, dass Gott Gott ist, nämlich ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Und vergessen wir nicht, dass auch der Geist Gottes, der in uns wohnt, dass auch er, wie wir gelesen haben, ein eifersüchtiges Verlangen hat, dass unser Herz ganz dem Herrn Jesus gehört. Jakobus 4, Vers 5. Gott ist Gott. Wir haben es mit Gott zu tun in dieser Frage. Wenn wir seine Kinder sind, dann müssen wir diese Frage immer wieder klären. Wem gehört jetzt wirklich mein Herz? Und so möchten wir diese noch letztes Mal ausgelassenen drei Verse lesen im 2. Korinther 11, Vers 2 bis 4. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Christus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Können wir uns vorstellen, dass Paulus so etwas, oder auch Petrus, so etwas an die Thessalonicher geschrieben hätte? Oder an die Philipper? Oder eben der Petrus in seinen Briefen? Oder tönt so etwas im Schreiben nach Smyrna? Nein, nie und nimmer. Auch hier wieder. Was für eine Beschämung müsste dies auslösen bei den Korinthern? Vergessen wir nicht, wir haben gesagt, wie nahe wir den Korinthern oder viel eher schon Laodicea sind. Wir zeigen nicht die Finger auf die Korinther. Auf uns sollten wir schauen. Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Eine Frage, mit was hat Eifer zu tun? Mit was hat Eifer zu tun? Oder woher stammt Eifer?
Ein Streben nach einem Ziel.
Ja, aber es stammt aus dem Herzen. Habt ihr schon einmal einen Eiferer gesehen, der das völlig nur im Intellekt machte? Das ist das Wesen des Eifers. Eifer ist Ausdruck. Direkte Explosion aus dem Herzen, könnte man sagen. Das, was mir am wichtigsten ist, das, was am tiefsten in meinem Herzen ist, dort, wovon ich am meisten überzeugt bin, das produziert Eifer. Und sonst ist es nicht Eifer. Eifer hat mit dem Herzen zu tun. Mit was für einem Herzen? Das liegt an dem, was wir gesagt haben. Es wird nicht Eifer aus einem halbherzigen Herzen kommen. Aus einem geteilten Herzen. Da kannst du keinen Eifer erwarten. Eifer passt zusammen mit dem ungeteilten Herzen. Und zwar, ob es nun Eifer für das Böse ist oder für das Gute. Eifer sagt noch nichts aus über Gut oder Böse, über die Qualität. Und es gibt heute auf der Welt und hat es immer gegeben, viele eifrige Menschen mit ungeteiltem Herzen haben sie das Böse verfolgt und getan und erstrebt. Aber es gibt auch Eifer im Guten. Und das meint Paulus hier, vor allem wenn er vom göttlichen Eifer redet. Gott ist das Vorbild für Eifer. Er eifert für seine Geschöpfe, für uns. Und es ist ein göttlicher Eifer. Darum ist er auch eifersüchtig, wenn seine Braut sich von ihm abwendet, anderen Dingen zu. Hier aber, in diesem Beispiel, hat Eifer mit dem ungeteilten Herzen zu tun und im Zusammenhang mit Liebe. Eifer und Liebe sind auch sehr verwandt. Der Eifer kommt aus dem Herzen, die Liebe kommt aus dem Herzen und die Liebe sie eifert für das Gute. Sie eifert nicht für das Schlechte, sagt uns 1. Korinther 13. Aber sie eifert sehr wohl für das Gute. Und Folgendes wünscht sich Paulus für die Korinther und damit für uns: ein ungeteiltes Herz, Eifer und Liebe für unseren Bräutigam, den Herrn Jesus Christus. Wie können wir ihm denn diese Liebe zeigen? Auch das haben wir schon oft gesagt. Indem wir ihm das mit Worten ausdrücken, indem wir stillsitzen, meditieren und versuchen zu empfinden innerlich, wie viel Liebe empfinde ich wirklich für Jesus. Und nein, das ist nicht der Weg. Stillsitzen und ihm zuhören, das schon. Aber die Liebe zum Herrn Jesus ist immer ganz praktisch. Es hat mit meinen Augen, mit meinen Ohren, mit meinen Händen, mit meinen Füßen, mit meinem Denken, mit meinem Herzen zu tun. Dort kann ich ihm meine Liebe zeigen. Und es hat am allerwenigsten mit meinen menschlichen Gefühlen zu tun. Die sind nicht nirgends, aber die sind nicht zuvorderst. Die kommen höchstens in der zweiten Reihe. Aber es hat mit Denken, Augen, Ohren, Händen, Füßen, Herzen zu tun. Ganz praktisch, indem wir seine Gebote halten, können wir ihm zeigen, dass wir ihn lieben. Können, sollen wir ihm zeigen. Tagtäglich ihm beweisen, wie sehr wir ihn lieben. Indem wir seine Gebote halten. Indem wir seine Gemeinde lieben. Es ist ganz praktisch. Es ist nichts irgendetwas Hochgeistliches, müssen wir herausfinden, wie wir ihn lieben können. Nein, indem wir seine Gemeinde lieben. Indem wir in die Gemeinde kommen. Indem wir uns für ihn keusch erhalten. Euch als eine keusche Jungfrau, das bedeutet eine reine, eine ausgesonderte nur für ihn, als keusche Jungfrau sind wir zubereitet und zugeteilt an Christus. Indem wir rein sind, rein leben, heilig leben. Warum sollen wir uns abgesondert halten von allem Schmutz dieser Welt? Was wir so oft antreffen in der Schrift, was wir so oft predigen und schon so oft gehört haben. Warum das? Warum sollen wir uns abgesondert halten von allem Schmutz der Welt? Warum sollen wir die Lust des Fleisches, der Augen und alles Vornehme und Hohe dieser Welt nicht lieben? Warum? Weil wir ihn lieben sollen, lieben dürfen. Weil es unmöglich ist, beides zu lieben. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Wir sind auserkoren. Wir sind auserwählt, ihn lieben zu dürfen. Wir sind auserwählt zur Braut des Herrn Jesus. Du, lieber Bruder, liebe Schwester, wir zusammen sind auserwählt als Braut von irgendjemand. Nein, von wem? Vom Herrn Jesus Christus. Wir sind verlobt mit Christus. Steht hier wortwörtlich. Verlobt mit Christus. Das griechische Wort verloben heißt harmozo. Harmozo. Da ist das Wort harmos enthalten. Und harmos heißt Verbindung, Gelenk. Wir sind, und das ist auch im deutschen Wort, mit verlobt, verbunden, verlinkt, Neudeutsch. Wir sind aufs Engste verbunden mit dem Herrn Jesus. Christus verbindet sich mit uns. Wer kann das fassen? Dass Christus sich mit mir, mit dir verlobt hat. Wir gehören nicht mehr uns. Wir gehören ihm. Und darum fragen wir uns das noch einmal. Für wen sollen wir denn keusch und rein und heilig leben? Nicht wie die Welt sein. Uns anständig und keusch kleiden. Für wen? Für unser Gewissen. Für eine Mission. Für die Gemeinde hier. Für ihre Ältesten. Für die Prediger. Nein. Nein. Für ihn. Für ihn tun wir das alles. Für wen entschied sich denn Rebekka damals in Mesopotamien, in Aram noch? Für wen entschied sie sich denn freiwillig, völlig freiwillig, als sie Abrahams Knecht Eliezer folgte? Vielleicht müssen wir das doch noch einmal aufschlagen. 1. Mose 24. Weil das ja genau die Situation, die Paulus hier anspricht. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau ihm zuzuführen. Und Gott in seiner gewaltigen Größe wusste, dass er das vorschatten wollte, hunderte von Jahren vorher. Genau das als Spiel vor unsere Augen setzen. Es war ein sehr reales Spiel. Das Durchspielen mit realen Menschen, dass jemanden, eine Jungfrau, einem einzigen Mann verlobt. Und sie ihm zuführt, wie einmal der Geist Gottes oder hier Paulus und heute der Geist Gottes mit Menschen tut. Er sie seinem Sohn Christus verlobt und zuführt. Und so war das auch bei den Vätern. 1. Mose 24. Da ist also Eliezer ausgezogen mit dem Segen und mit dem Auftrag Abrahams und mit dem Schwur für Abraham, dass er genau die richtige Jungfrau heimbringen würde, die der Geist Gottes ihm zeigen würde und sicher keine, irgendeine Fremde, eine Ersatzbraut oder was auch immer. Er musste es schwören. Und so zieht er aus mit viel Geschenken, mit einem ganzen Tross von Begleitern. Und er trifft zufällig, in Anführungszeichen, dieses Mädchen am Brunnen und ist erstaunt über ihre Reaktion. Über als junges Mädchen mit dieser Persönlichkeit, die sie auftrat, mit dieser Selbstlosigkeit, mit dieser Gastfreundschaft, ihm, vielleicht einem älteren Mann gegenüber, erstaunt und innerlich berührt und vom Geist Gottes angetupft. Das könnte sie sein. Und eines hat das andere bestätigt. Es muss sie sein. Und so hat er innerlich Gott gelobt darüber. Und dann kam Laban, der Bruder von Rebekka. Und schlussendlich hat er ihn hineingeführt in das Haus seines Vaters Bethuel. Und da haben sie, und er hat seinen Antrag vorgetragen. Und jetzt kam ja der entscheidende Punkt. Wenn es wirklich von Gott ist, was werden die sagen? Stellen wir uns das vor. Wild fremder Mann kommt einfach so und will meine einzige Tochter mitnehmen. Ja, für wie lange denn? 3 Wochen und dann kommt sie wieder. Nein, für immer. Sie wird nie mehr zurückkommen. Für immer. Und jetzt kam der entscheidende Moment. Werden sie darauf einsteigen? Und Gott hat vorbereitet. Und sie haben gesagt, ja, wir erkennen, es ist vom Herrn. Wir können nichts dafür und dagegen sagen. Wenn sie will, so geben wir sie dir. Und dann hat Eliezer die Geschenke ausgepackt. Nein, zuallererst hat er Gott gedankt, als diese Antwort kam. Sich tief verneigt, nicht vor Bethuel oder vor Laban, sondern vor dem Herrn. Sich tief verneigt und dem Herrn gedankt dafür. Und dann gab er die Geschenke. Und dann lesen wir ab Vers 54, da aßen und tranken sie, er samt den Männern, die mit ihm waren, und sie blieben dort über Nacht. Aber am Morgen standen sie auf und er sprach, lass mich zu meinem Herrn ziehen. Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen, lass doch das Mädchen noch einige Tage lang bei uns bleiben, wenigstens 10, danach magst du ziehen. Wir können ja sehr gut verstehen. Sie wussten, dass sie sie mit großer Wahrscheinlichkeit nie mehr sehen würden. Aber Eliezer, vom Geist Gottes getrieben, wusste, wie er antworten musste. Er sprach zu ihnen, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Ihr Lieben, was für ein Motto für unser Leben. Nehmen wir doch das als Motto für unser Leben und sagen, haltet mich nicht auf, lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Da sprachen sie, lasst uns das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortete, ja, ich will mit ihm ziehen. So ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme, samt dem Knecht Abrahams und seinen Leuten. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du bist unsere Schwester, werde zu viel tausendmal Tausenden, und dein Same nehme das Tor seiner Feinde in Besitz. Was für eine herrliche Prophetie! Und schon bald wird sie sich erfüllen. Der Same Rebekkas wird sämtliche Tore seiner Feinde in Besitz nehmen. Israel, wenn ihr Messias zurückkehrt, wird diese Prophetie erfüllt sein. So machten sich Rebekka und ihre Mägde auf, und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann nach. Und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Wir müssen uns bewusst sein, monatelange Reise, viele Wegelagerer, Räuber, Leute, die ihnen Böses wollten. Aber sie zogen durch unter dem Schutz Gottes. Und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte im Negev. Weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten. Und er blickte auf und sah, und siehe, Kamele kamen daher. Und Rebekka blickte auf und sah Isaak. Da ließ sie sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht: Wer ist jener Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Der Knecht sprach: Das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah, sie war ja gestorben, und nahm die Rebekka, und sie wurde seine Frau, und er gewann sie lieb. So wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Vielleicht die wichtigste Frage in diesem Abschnitt. Willst du? Willst du? Ja, ich will. Ja, natürlich, ich will gerettet werden. Ich will nicht in die Hölle kommen. Aber das und das will ich auch noch. So und so leben will ich nicht. Das ist die Antwort der meisten heutigen Christen. Und Paulus sagt: Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Vers 3: Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Machen wir uns keine Illusion. Wir lesen es hier schwarz auf weiß. Es ist möglich. Es ist möglich, als Gläubige, als wiedergeborene Kinder Gottes, als an Christus Verlobte, dass wir unsere Gesinnung, wir wissen jetzt, das bedeutet gleich viel wie unser Herz, verderben lassen von der Schlange, weg von der ersten, obersten Liebe zu Christus, weg von einem ungeteilten Herzen für ihn. Es ist nicht so, dass das nicht möglich ist. Doch, es ist möglich. Die Schrift sagt es an vielen Stellen einmal mehr hier. Aber genauso ist es möglich, keusch und rein und heilig zu leben. Unvermischt mit Bösem, unsträflich, untadelig inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Auch das ist möglich. Wenn wir diesen Vers hier lesen, von der Schlange und der Eva, wer war denn schuld am Sündenfall? Wer war schuld am Sündenfall? Es gibt einen Schuldigen. Eindeutig. Es ist nicht einfach irgendwie diffus. Wer war schuld am Sündenfall? War Gott schuld? Ich glaube kaum, dass jemand dafür wäre, dass Gott schuld war. War die Schlange schuld? Nein. Eva. Eva war schuld. Hatte Eva keine andere Wahl? hatte sie keine andere Wahl. Hatte sie eine Wahl? Ja, sie hatte eine. Hätte sie keine andere Wahl gehabt, wäre sie nicht schuld. Wäre alles so vorherbestimmt gewesen, sie musste so handeln. Nein. Eva hatte eine Wahl. Und jetzt kommen wir zu uns. Wer ist schuld, wenn Gläubige ihre Gesinnung verderben lassen? Wer ist schuld, wenn Gläubige vom Glauben abfallen? Gott, sein Wort. Die Schlange? Irgendein hohes oder ein tiefes Wesen? Irgendein anderes Geschöpf als sie selber? Hatten diese Gläubigen keine andere Wahl? Haben wir als Gläubige heute eine Wahl, wem wir dienen wollen? Wen wir mit Eifer und mit ungeteiltem Herzen lieben wollen? Haben wir eine Wahl? Der Calvinist sagt, nein, nein. Ein Gläubiger kann nur noch Gott lieben wollen. Er kann nichts mehr anderes. Sonst ist er nach seiner Interpretation nicht wirklich echt wiedergeboren. Was für ein zu einem schrecklichen Wesen wird Gott und seine Liebe gemacht. Man unterschiebt ihm, Gott mache aus sündigen Menschen heilige Roboter, die so programmiert sind, dass sie nicht mehr anders können, als ihn lieben. Was für eine schreckliche Verzerrung. Was für eine Unehre für unseren Gott. Nein, Gott hat nicht Liebesroboter geschaffen mit uns. Dass wir, wenn wir wirklich echt sind, nicht mehr anders können, als ihn lieben. Was wäre das für eine Liebe? Wäre das seiner wert, so etwas? Rebekka, willst du? Sie hatte die Wahl. Ja, ich will. Haben wir als Gläubige eine Wahl, wem unser Herz ungeteilt gehören soll? Die Bibel sagt, ein lautes und starkes Ja, ja, wir haben die Wahl. Es liegt nicht an Gott, es liegt nicht an den Umständen, an zu wenig göttlicher Kraft. Nein, es liegt an uns, an unserem Herzen, an unserer Herzensentscheidung. Wir sehen so schön bei Rebekka, es ist freiwillig, ihn zu lieben. Sie hat sich freiwillig entschieden für Isaak. Alles zu verlassen, Eltern, Geschwister auf immer zu verlassen, ihr altes Leben auf immer zu verlassen, ihm den Rücken zu kehren und nur noch eines im Kopf haben, Isaak, Isaak. Alles hat sich dem untergeordnet, jeder andere Gedanke hat sich dem Gedanken Isaak untergeordnet. Freiwillig hat sie es getan, ihn zu lieben, ihm zu gehorchen, freiwillig. Es ist eine Frage der Entscheidung, ihn mit ungeteiltem Herzen lieben zu wollen. Das ist keine Frage der Kraft, der Intelligenz, der Umstände, der irgendetwas. Es ist eine Frage der Entscheidung. Entscheidest du dich dazu, ihn mit ungeteiltem Herzen lieben zu wollen? Entscheiden kann sich jeder mündige Mensch. Jeder mündige Mensch kann sich entscheiden. Es gibt Menschen, die können sich nicht entscheiden. Von ihren Umständen her. Gott weiß das. Und er wird sie alle in Gnade aufnehmen. Die kleinsten Kinder, die Behinderten, die nicht denken und nicht handeln können nach Mündigkeit. Aber alle anderen, alle, die mündig sind, die können sich entscheiden. Wer nicht von Neuem geboren ist, den Geist Gottes nicht hat allerdings, der kann diese Entscheidung nicht treffen, allein ihm gehören zu wollen. Da muss zuerst etwas anderes passieren. Es ist doch unmöglich, sich auf den Weg zu machen und dem Herrn Jesus mit ungeteiltem Herzen nachfolgen zu wollen. Und du bist nicht wirklich wiedergeboren. Der Geist Gottes ist nicht fest in dir verankert. Es ist unmöglich. Dann brauchst du echte Sündenerkenntnis, Buße und eine Wiedergeburt. Aber dann kommt immer wieder diese Entscheidungsfrage. Der echte Gläubige kann diese Entscheidung treffen, ihn mit ungeteiltem Herzen lieben zu wollen. Für das Können, also das Umsetzen, das Lieben können, wird der Herr Jesus selber sorgen. Aus unserer eigenen Kraft können wir ihn nicht so lieben, wie wir müssen, sollen, dürfen, mit ungeteiltem Herzen. Aber in meinem Herzen kann ich die Entscheidung treffen. Ich will. Rebekka hätte nie und nimmer auf sich allein gestellt zu Isaak gefunden. Sie wäre nie angekommen. Nie. Mit absoluter Sicherheit. Gott hat gesorgt, nachdem sie sich entschieden hat, dass sie durch diese wilde Gegend hindurch angekommen ist, heil angekommen ist bei Isaak, weil sie wollte. Das Können hat er gegeben. Alles hat er besorgt, was nötig war. Genauso bei uns. Für das Können wird der Jesus sorgen. Ist das nicht herrlich? Ich darf mich jetzt entscheiden. Herr, ich will dir von ganzem Herzen nachfolgen, dich lieben mit aller Kraft, mit meinem Denken, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Sein. Und ich weiß, dass ich es nicht kann, aber du sorgst dafür. Ich darf mich entscheiden dazu. Und es ist nicht eine einmalige Entscheidung. Wir kommen immer wieder in die Situation, wo wir uns entscheiden müssen, als Wiedergeborene. Für Christus oder gegen Christus? Für uns selber nämlich, unseren Willen, unsere Begierde. Für den Gehorsam zu Christus oder zu jemandem anderen? Wenn wir jemand anderem mehr gehorchen als Christus, können wir nicht sagen, dass wir ihn über alles lieben. dann lieben wir das andere mehr. Dem, wo wir gehorchen, das lieben wir. Für die Gemeinde oder gegen die Gemeinde? Die Gemeinde ist der Leib des Christus, wo ich, jedes Mal, wenn sich dieser Organismus trifft, eine Aufgabe zu erfüllen habe, meinen Platz als Glied einzunehmen habe. Wenn ich nicht, durch äußere Umstände, nicht kann. Versteht ihr? Das ist Liebe, konkret zum Herrn Jesus. Das ist Entscheidung, immer wieder. Und es gibt Menschen, die entscheiden sich chronisch dagegen. Das hat Folgen. Eure Gesinnung verdorben und abgewandt von der Einfalt gegenüber Christus. Einfalt gegenüber Christus, haplotes, das griechische Wort, heißt Einfachheit oder Einfalt, Ungeteiltheit. Das Ein wird betont. In Christus hinein heißt es wörtlich im Griechischen. Ungeteiltheit in Bezug auf Christus, gegenüber Christus. Was wird denn verdorben? Ich fürchte, sagt Paulus, es könnte womöglich eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden. Was wird verdorben? Weg von der Ungeteiltheit, von der ersten Liebe gegenüber Christus, wenn wir falsche Entscheidungen treffen. Was wird verdorben? Gemäß dem Text hier. Unsere Gesinnung. Und damit unser Herz. Beziehungsweise die Gedanken des Herzens. Das, was unser Herz will, kann verdorben werden. Realisieren wir, wie schrecklich, wenn das verdorben wird, was mein Herz will, dann will ich immer mehr das Falsche. Diese falschen Entscheidungen haben Konsequenzen. Es kann sich eine Verstockung, eine Verhärtung, ein innerliches Verderben immer mehr aufbauen. Immer mehr die Gesinnung abgewandt, weg von diesem Bräutigam. Auch das hätte Rebekka passieren können auf diesem langen Rückweg. Sie hätte plötzlich in ihrem Herzen etwas Falsches empfinden können. Vielleicht für einen anderen Mann oder was auch immer. Wenn sie nicht einfältig auf Isaak, den sie noch nie gesehen hat, ausgerichtet geblieben wäre. Gesinnung verdorben. Noema, das griechische Wort. Eben diese, alles was mit unserem Gedanken aus dem Herzen zu tun hat, dieses Wort kommt nur 5-mal vor im Neuen Testament. Einmal im Philipper 4,7, dass Gott unsere Herzen und unsere Gesinnung bewahren möchte. Eben diese Herzensgedanken bewahren möchte. Und dann schon erstaunlich, die 4 übrigen Male alle im 2. Korintherbrief. Und wir wollen nur 2 noch wieder aufschlagen. 3,14 zum Beispiel. Da geht es um das Volk Israel, wie sie verstockt wurden. Und da steht, ihre Gedanken wurden verstockt. Also Noema, ihr Denken, ihre Herzensgedanken, das, was aus ihrem Herzen kommt, das, was sie wirklich wollten in ihrem Herzen, wurden verstockt. bis zum heutigen Tag bleibt diese Decke beim Lesen des Wortes Gottes. Wie schrecklich, wenn dieses Herzensinnerste verstockt ist, dann ist Hoffen und Malzen verloren. Wenn das Innerste verdreht, verdorben, verstockt ist. Oder Kapitel 4,4. Die Ungläubigen werden beschrieben. Der Gott dieser Weltzeit hat ihre Sinne verblendet. Das Wort Noema, ihre innerstes Herzen, die Herzensgedanken verblendet, so dass sie nicht das helle Licht des Evangeliums sehen. Oder das letzte Mal, dass wir es gesehen haben, in Kapitel 10, Vers 5. Wir sollen die Festungen zerstören, indem wir jeden Gedanken, Noema, jeden Herzensgedanken, das, was zutiefst aus unserem Herzen aufsteigt, gefangen nehmen unter den Gehorsam gegen Christus. Es gibt also verdorbene, verstockte, abgewandte Herzensgedanken durch Entscheidungen gegen Christus, gegen seine Gebote, gegen seine Gemeinde. Verstockung, Verhärtung. Und zu was führt das Ganze? Das kommt jetzt in Vers 4. Zur Verführung. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Paulus sagt also, wenn irgendeiner daherkommt, zu euch kommt und einen anderen Jesus verkündigt, so habt ihr das gut, problemlos toleriert, ertragen. Interessant hier, diese Wörter für ander, also einen anderen Jesus, hier ist das griechische Wort anders, allos, gebraucht. Das heißt, anders, eher im Sinn von zusätzlich. Einer, da ist einer, da ist einer und dann noch ein anderer, noch ein zusätzlicher. Oder als Alternative könnten wir auch sagen. In diesem Sinn ist dieses anders, das allos. Hingegen dann bei dem anderen Geist und bei dem anderen Evangelium steht das Wort heteros. Und das bedeutet anders im Sinn von total andersartig, ganz unterschiedlich. Einen andersartigen Geist. Ein andersartiges Evangelium haben sie problemlos angenommen. Der echte Herr Jesus, das echte Evangelium oder Wort Gottes, der echte Heilige Geist sind eine Einheit. Sie sind nicht voneinander zu trennen. Echter Jesus in deinem Leben muss auch der echte Geist da sein. Und das echte Wort Gottes, das richtige Verständnis für das echte Wort Gottes. Ein falscher Jesus bringt folgedessen zwangsläufig einen falschen Geist. Und ein falsches Evangelium, ein gefälschtes Wort Gottes. Und so weiter. Ein falscher Geist bringt unweigerlich einen falschen Jesus und ein falsches Wort. Und ein gefälschtes Wort bringt einen gefälschten Jesus und einen gefälschten Geist. Was für eine dramatische Wahrheit, ihr Lieben, in unserer Zeit. Geht durch die Lande, durch die Gemeinden und hört, ob der echte Christus verkündigt wird. Ob das Wort Gottes ungefälscht, unverdreht, unverkürzt, unverändert, ausbalanciert gepredigt wird. Was für eine dramatische geistliche Konsequenz hat dieser Vers in der heutigen Zeit. Und so fragt Paulus die Korinther bzw. uns: Warum habt ihr das so gut ertragen? Wie leicht seid ihr verführbar? Das ist eine ernste Frage. Wie leicht sind wir verführbar? Und jetzt sollten wir realisieren, wie wichtig die Gemeinde ist. Es tut mir leid, wenn ich das sage, aber ich wage es mir zu sagen. Ich fürchte, einige von uns wären ziemlich leicht verführbar. Was ist denn das Ziel in der bibeltreuen Ortsgemeinde Jesu Christi? Dass viele von der Festigkeit ein paar weniger leben? Nein. Das Ziel aller Bemühungen in der Ortsgemeinde ist, dass wir alle fest werden in ihm, im Wort Gottes, im Glaubensgehorsam. Das ist das Hauptziel der Ortsgemeinde auf dieser Erde. Im Himmel wird es keine Ortsgemeinde mehr brauchen, keine mehr geben, keine mehr haben. Die Ortsgemeinde ist für hier und jetzt auf der Erde. Und das Ziel in der Ortsgemeinde ist, dass wir alle fest werden in ihm. Dazu müssen wir mit aller Kraft und Entschiedenheit das biblische Glaubensgut bewachen, bewahren und befolgen. Judas 3. Ich bitte euch, dass ihr mit uns kämpft für das ein für allemal überlieferte Glaubensgut. Wir, in erster Linie die Ältesten, aber auch die übrigen Brüder, sie haben in erster Linie den Auftrag des Bewahrens. Es ist ja interessant, die Sendschreiben. Ich habe kürzlich mit Yves darüber gesprochen. Wenn da steht, dem Engel der Gemeinde von zum Beispiel Smyrna schreibe, dann ist ja das Wort Angelos gebraucht. Und Angelos heißt nun einfach nicht nur Engel, sondern sehr oft und vom Herrn Jesus selber wird es gebraucht als im Sinn von Bote, von Gesandter, von Verantwortlicher, von Vertreter. Und darum bin ich tief überzeugt, dass hier nicht ein Engel gemeint ist in den Sendschreiben. Wie soll ein Engel Buße tun, wenn er direkt angesprochen wird, dem Engel, dem ich mir sage, oder der anderen gemeint, tue Buße, ich weiß, was du getan hast. Nein, es ist der Vertreter, die Verantwortlichen der Gemeinden sind gemeint. Und versteht ihr, was für eine Verantwortung auf den Verantwortlichen liegt? Wenn du das nicht tust, wenn du die Weichen nicht richtig stellst, so komme ich und räume den Leuchter weg. Und es sind aber Tausende von Leuchter vom Herrn weggeräumt worden. Und ich weiß nicht, was nach unserer Generation kommt hier in der Bibelgemeinde. Es hängt viel von den Verantwortlichen ab. Viel. Wenn wir das Glaubensgut, das Wort Gottes, den Glaubensgehorsam nicht bewahren, so ist es unmöglich, dass die Menschen in der Gemeinde fest werden in Christus, sondern sie werden zur leichten Beute des Feindes. Und wir wissen mittlerweile, was das beinhaltet, das Glaubensgut, das, was wir bewahren sollten, eben die erste, die höchste, die ungeteilte Liebe zum Herrn Jesus und zu seiner Gemeinde. Das ist das Ziel des Wortes Gottes. Das ist das Ziel, das wir auch mit diesen Predigten, mit der Gemeindebibelschule haben. Dass wir fest werden in der Liebe zum Herrn Jesus. Natürlich hat jeder einzelne Gläubige auch sehr viel Verantwortung. So ist es zum Beispiel nicht möglich, dass jemand als Gläubiger in der Ortsgemeinde wächst, fest wird in Christus, in der Liebe zu ihm, wenn er nicht treu kommt in die Gemeinde. Es ist unmöglich. Es tut mir leid, es gibt keinen Trick, um das zu umgehen. Es ist ein geistlicher Grundsatz, den kann man nicht austricksen. Feststehen, fest werden, fest bleiben. Viele Bibelstellen, wir haben die Zeit nicht, sie anzuschauen. Aber es gibt eindrückliche Stellen. Schaut doch mal das Wort nach, fest oder feststehen, fest bleiben. Und lest diese Bibelstellen nach. Sie sind sehr eindrücklich, mit was dass sie verknüpft sind. Ich möchte nur noch zum Abschluss folgende Stelle aus Philipper 1, Vers 9 lesen. Weil es zeigt, wie die Verführbarkeit, von der Paulus hier sprechen muss, wie leicht lässt ihr euch verführen, dass diese Verführbarkeit direkt Folge ist der fehlenden Liebe zu Christus. Das ist gut verständlich, gut nachvollziehbar. Wenn jemandem die Liebe, diese erste, diese ungeteilte Liebe, dieser erste Platz Christi in seinem Leben fehlt, dann wird er leicht verführbar sein. Philipper 1, Vers 9. Um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit und so weiter. Das ist eine wunderbare Stelle, aber es geht mir um diesen Punkt. Die Liebe, wenn die Liebe zunimmt, und es geht um unsere Liebe zu ihm, zum Herrn Jesus, dann nimmt auch unsere Erkenntnis und unser Urteilsvermögen zu, dass wir prüfen können, worauf es ankommt. Und wenn die Liebe nicht so vorhanden ist, wie sie vorhanden sein sollte, dann wird als erstes das Urteilsvermögen verkümmern. Und dann wehe uns. Und wenn wir dann noch eigenwillig, untreu zur Gemeinde, was auch immer sind, dann ist es eine Frage der Zeit, dass wir so werden wie die Korinther. Da kommt einer daher und man gibt ihm sein ganzes Geld, ein völliger Betrüger. wenn der Herr Jesus und alles, was dazugehört, bei dir längerfristig den zweiten oder den dritten Platz hat, dann hast du ihn, den Herrn Jesus, nicht wirklich und er dich nicht. Es gibt nur einen Platz für Christus im Leben des Gläubigen. Es gibt nur einen. Und das ist der oberste, der erste Platz. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Bräutigam bist. O Herr, wie wahr ist es, wie Apostel Petrus schreibt, dass wir dich lieben, obschon wir dich noch nie gesehen haben. Dass wir uns mit unaussprechlicher Freude freuen, jetzt schon und in Zukunft, wenn wir dann vor dir stehen. Dass wir an dich glauben, auch wenn wir dich noch nie gesehen haben. O Herr, wie sehr weiß unser Herz, unser Inneres, dein guter Geist in uns, wie real du bist und in allem sehr wohl an erster Stelle zu lieben. O Herr, wir danken dir, dass wir dich lieben dürfen, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserem Denken und mit ganzer Kraft. Danke, Herr Jesus, für deine große Geduld, dass du uns diese Zusammenhänge aufzeigen willst, dass wir uns auch ehrlich prüfen können, unser Herz vor dir ausgießen. Du kennst es. Du weißt über all das, Wüste darin vielleicht, wo nicht du der erste Platz hast. Herr, gib Gnade, dass wir konsequent die Entscheidung treffen können. Du zuerst, du in allem zuerst. Ich danke dir, Herr, dass du ein jedes segnen willst, dass du einem jeden beistehen willst in diesen lebenswichtigen Fragen. Herr, bitte halte du deine schützende Hand und führende Hand über einem jeden von uns und führe uns näher zu dir. Herr, jeder Tag bringt uns näher der Begegnung mit dir. Dafür danken wir dir von Herzen. Amen.